Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Vom 7. bis zum 14. diesen Monat jedes Jahr ist Marriage Week. Eine Woche zum Thema Ehe. Gestern hatten wir einen Brunch mit 25 Ehepaaren aus der Stammi und Umgebung und das war wirklich ein guter Morgen. Ich habe das zum Anlass genommen, mich in den Epheserbrief zu vertiefen. Es ist ein wunderbarer Brief und ein Riesenvorrecht, dass ich das machen durfte, mich in diesen Brief zu vertiefen. Ich möchte euch mit hineinnehmen, in was ich entdeckt habe in diesem Brief. Das zentrale Thema in diesem Epheserbrief ist Einheit. Paulus behandelt dieses Thema durch den ganzen Brief immer wieder und betont es. Einheit ist so etwas Zentrales. Und diese Einheit, die ist immer wieder auch angefochten. Und er geht auf zwei Quellen ein in diesem Brief, die diese Einheit bedrohen. In dem Anfang des Briefes bis eigentlich zum letzten Kapitel behandelt er die Gefahr, dass die Einheit von innen heraus zerstört werden kann. Und im letzten Kapitel kommt er auf das Thema zu sprechen, dass diese Einheit auch von außerhalb angefochten werden kann. Das ist das große Thema in diesem Buch, dem Epheserbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Einheit, das große Thema. Und er behandelt das Thema an dem wohl einen Thema, das dem Paulus mehr am Herzen gelegen ist als jedes andere Thema. Es ist die Gemeinde von Jesus Christus. Die Gemeinde und auch die Ehe. Er vergleicht diese beiden Dinge. Die Ehe zwischen Mann und Frau und die Gemeinde von Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wo du emotional stehst, wenn du an Gemeinde denkst oder an Ehe. Ich habe eigentlich keine Chance, dich heute Morgen emotional abzuholen, weil ich überzeugt bin, jeder von euch steht hier ganz an einem anderen Punkt. Wie erlebst du gerade die Gemeinde, die Stammi? Findest du das mega toll, lässig, freust dich jeden Sonntag zu kommen oder ist das für dich vielleicht etwas abgekühlt oder vielleicht auch stressig? Wie erlebst du Einheit in unserer Gemeinde? Wie ist das für dich mit Ehe? Mit deiner Ehe, mit Ehen in deinem Umfeld? Ist das für dich ein Stressthema? Hast du gedacht, oh, heute ein Thema über Ehe, da komme ich lieber nicht? Oder heute wird über Ehe gepredigt, da muss ich schauen, dass mein Ehemann unbedingt kommt. Schön, dass ihr alle da seid. Wie geht es dir? Wo stehst du, wenn du an Ehe und Gemeinde denkst? Und Paulus hatte eine große Vision für die Gemeinde und die Ehe. Und sein Ziel war es, dass er die Einheit in der Ehe und in der Gemeinde stärken kann. Paulus hatte ein Bild vor Augen, das zurückgeht an den Anfang der Bibel. Er zeichnet dieses Bild von der Einheit der Gemeinde aus Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern und Nationen der Welt. Will Gott seine Gemeinde bauen. Das ist sein großes Ziel, seine Vision in diesem Epheserbrief. Er träumt davon, dass Menschen aus allen Nationen zusammenkommen und den einen Gott anbeten. Und er sieht, das ist so etwas Zerbrechliches wie ein Glas. Und er bemüht sich, diese Einheit zu schützen. Dieses Bild hat mich inspiriert, wunderschön. Ist es bei uns in der Gemeinde auch so, dass wir aus allen Nationen zusammenkommen und das ist einfach nur super und lässig? Das fordert uns manchmal auch heraus. Und Paulus geht zuallererst auf das Bild der Gemeinde ein. Und er hat zwei Begriffe, die er so nicht unbedingt nennt, aber die sich dann in der Theologie etabliert haben auch. Der erste Begriff ist die Komplementarität. Das heißt nichts anderes, als dass die Menschen aus allen Nationen absolut gleichwertig sind. Es gibt keinen Grund, dass irgendeine Nation mehr von sich hält als eine andere, dass irgendein Volk ein anderes unterdrückt. Denn alle Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen und haben den gleichen Wert und die gleiche Würde. Und so beschreibt er im Kapitel 2, Vers 14, durch Jesus, durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden, Nichtjuden mit seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. In der Gemeinde, hier werden zwei Begriffe verwendet, Juden und Nichtjuden, einfach eine grobe Kategorie. Du kannst jetzt da jedes Volk reinpacken. In der Gemeinde kommen alle Nationen zusammen und obwohl wir nicht gleich sind, wir sind anders und das macht Komplementarität aus. Wir sind unterschiedlich und trotzdem gleichwertig. Und wir kommen zusammen und es gibt nun in dieser Gemeinde keinen Unterschied mehr, der uns trennen sollte. Wir sind zwar anders, aber wir sollten uns nicht in der Gemeinde trennen. So, da die Schweizer und da die Italiener und da ist unser Ostblock. Das sollten wir nicht tun. In der Gemeinde sind wir alle zusammen. Wir haben den gleichen Retter und Erlöser. Das ist das Bild. Und ihr seht hier diese Einheit, die Paulus ein erstes Mal einführt. Und dann sagt er im Kapitel 2, Vers 18 bis 20, durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten, doch der Grundstein für dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Und wieder, ihr seht diese Sprache, die Paulus hier verwendet. Ihr seid vereint, ihr seid zwar nicht komplett gleich, auswechselbar, da ist eine Unterschiedlichkeit hier, aber wir sind vereint. Denn wir haben den gleichen Gott, in dessen Namen wir zusammenkommen, den gleichen Geist, der Geist Gottes. Wir sind, wie er hier sagt im Vers 19, eine Familie. Wir haben den gleichen Vater. Das macht uns zu Geschwistern. Und er sagt hier im letzten Vers, dass das soll uns zusammenhalten. Das ist das große Anliegen von Paulus. Und das bringt er noch einmal, und weil es so wichtig ist, bringe ich es auch nochmals im Kapitel 4, Vers 3 bis 6. Setzt alles daran, dass diese Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott und er ist unser Vater, der über allem steht, der durch alle und in allen wirkt. Das ist das ganz große Ziel von Paulus. Das ist seine Vision für die Gemeinde. Wir sind als Einheit in Unterschiedlichkeit unterwegs. Wir sind verbunden miteinander. Wir haben den gleichen Retter, Jesus Christus. Wir alle haben Vergebung nötig. Wir alle wurden durch dasselbe Blut gereinigt. An demselben Kreuz. Wir haben denselben Geist empfangen. Dieselbe Taufe auf denselben Namen. das macht uns zu einer Familie. Und Paulus wird hier richtig leidenschaftlich. Und dort, wo er sieht, dass diese Einheit in Gefahr ist, weil Menschen andere Menschen ausgrenzen oder erniedrigen, dort wird er richtig leidenschaftlich, auch in anderen Briefen des Neuen Testamentes. Paulus weiß aber trotzdem, dass wir auch unterschiedlich sind. Das ist diese zweite Seite von der Komplementarität. Wir sind unterschiedlich und das ist wunderbar und wunderbar herausfordernd in der Gemeinde. Paulus sagt hier zum Beispiel im Kapitel 4, Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Wir sind unterschiedlich begabt. Wir sind unterschiedlich geschaffen. Wir denken unterschiedlich. Menschen aus anderen Kulturen, die denken anders, wie ich zum Beispiel. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Es ist eine Herausforderung und ein Geschenk zugleich. Und Paulus kommt dann im Kapitel 5 auf diese zweite Dimension. Man kann das Kephalä-Prinzip nennen. Wir nennen das in der Gemeinde auch so. Und es geht darum, dass es in der Gemeinde auch Ordnungen gibt. Und ich habe etwas Neues entdeckt in diesem Abschnitt. Im Kapitel 5, Vers 18 bis 21 kommt nun Paulus auf dieses Thema zu sprechen. Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist oder was zu Ausschweifungen führt. Ich habe hier die etwas umständliche Schlachterübersetzung genommen, weil die Schlachterübersetzung den Absatz auf eine ganz interessante Art setzt. Also lasst euch nicht vom Wein voll erfüllen, denn das führt zu einem ausschweifenden Leben. Vielmehr sollen wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und was er nun macht, ist ganz interessant. Er sagt, folgende fünf Dinge passieren in unserem Leben, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Und das ist eigentlich eine einzige Satzkonstruktion vom Vers 19 bis 21, die er mit fünf Partizipien einführt. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, als Leib Christi, als Gemeinde, dann fangen wir an, miteinander, zueinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern zu reden. Wir singen und spielen dem Herrn in unseren Herzen. Dann Vers 20, dann werden wir sagend alle Zeit, dann sagen wir Gott alle Zeit Dank für alles im Namen von Jesus Christus. Und das Fünfte, was passiert, ist, wir ordnen uns einander unter. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, jeden Einzelnen von uns erfüllt, dann macht uns das zu Menschen, die sich unterordnen, einander unterordnen. Und hier steht in der Furcht Gottes oder Furcht Christi und meint eigentlich ganz nach dem Vorbild von Jesus Christus. Und das ist wunderbar und speziell, denn die meisten Übersetzungen, die platzieren Vers 21 dann in den nächsten Abschnitt, wo es um die Ehe geht. Paulus sprachlich platziert diesen Vers 21 zunächst einmal in diesen Abschnitt. Und er sagt, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann werden wir zu demütigen Menschen, die sich einander unterordnen. Und jetzt macht Paulus etwas ganz Interessantes. Er wendet nun all das, was ich jetzt gesagt habe, über die Gemeinde auf die Ehe an. Und er zeigt dieses Prinzip nun in der Ehe zwischen Mann und Frau. Und er sagt, ihr Frauen, Vers 22 und dann Vers 25, ihr Männer. Und deshalb ist die Verbindung mit dem Vers 21 so wichtig. Wir haben nochmals gesehen, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann ordnen wir uns einander unter. Dann ist das Gegenteil von dem, dass wir versuchen, einander zu beherrschen und zu unterdrücken. Und genau das passiert auch, wenn der Heilige Geist uns in der Ehe erfüllt, dann ordnen wir uns einander in der Ehe unter. Ich habe ein wunderbares Zitat von Kathy Keller, die Frau des verstorbenen amerikanischen Pastors Tim Keller, und sie sagt Folgendes: Beide, Ehefrau und Ehemann, bekommen in der Ehe die Jesusrolle zugeteilt. Jesus in seiner aufopfernden Autorität, Jesus in seiner aufopfernden Unterordnung. In der Ehe ordnen sich beide einander unter. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in unterschiedlichen Rollen. Und ich gehe heute nicht auf das Thema ein. Das ist nicht das Thema, wo ich heute einen Schwerpunkt setzen will. Und das Zweite, was sich auch zeigt in der Ehe, ist die Unterschiedlichkeit. Sie schreibt, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden in jeder Ehe mit Sicherheit ein Thema werden. Wer ist heute Morgen hier, der schon einmal gemerkt hat, dass sein Ehepartner anders ist? Es sind noch nicht so viele verheiratet, wie ich sehe, oder noch nicht so lang. Wir sind unterschiedlich. Und das ist wie in der Gemeinde eigentlich etwas unglaublich Spannendes, aber auch etwas unglaublich Herausforderndes. Wir sind unterschiedlich in unserem Wesen und wir haben eine unterschiedliche Rolle zugeteilt bekommen. Er macht nun in diesem Abschnitt etwas ganz Spannendes. Er beschreibt die allererste Ehe zwischen Mann und Frau. Adam und Eva. Und dann sagt er Folgendes: Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses, also das Einswerden zwischen Mann und Frau, ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Was er hier macht, hat mir nochmals die Augen geöffnet in der Vorbereitung. Die allererste Ehe zwischen Adam und Eva ist eigentlich ein Bild für die Gemeinde. Jede Ehe sollte eigentlich ein Bild sein für Jesus Christus und die Gemeinde. Das ist die große Vision, die Paulus in diesem Brief hat, an der Art, wie wir miteinander umgehen, an der Art, wie wir die Andersartigkeit unseres Partners nicht ablehnen, sondern umarmen, in aller Unterschiedlichkeit die Schönheit entdecken und uns daran auch wachsen lassen. Das fordert uns ja wirklich manchmal auf, heraus, dass dieser Partner so unterschiedlich denkt, unterschiedlich fühlt, unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und an der Art, wie wir damit umgehen, soll in einer Ehe auf Jesus Christus und seine Gemeinde hingedeutet werden. Und das ist die große Frage, die dieser Epheserbrief stellt. Ist unsere Ehe ein Hinweis, ein Schild auf Jesus und die Gemeinde? Und weist die Gemeinde, weist die Stammi auf Jesus Christus hin? Sowohl die Ehe als die Gemeinde ist eigentlich ein gelebtes Evangelium. Wenn die Menschen in dieser Welt christliche Ehen sehen und eine christliche Gemeinde sehen, wäre es eigentlich das Ziel von Gott, dass sie Gottes Größe und Güte sehen. An der Art, wie wir mit Unterschiedlichkeit umgehen. Wir grenzen uns nicht aus, sondern wir umarmen die Andersartigkeit. Wir erniedrigen uns nicht gegenseitig, sondern wir dienen uns. Das wäre eigentlich ein wunderschönes Bild. Und Paulus beschreibt dieses Bild in größter Liebe und Vision. Doch die Realität zeigt eben leider auch, dass wir oft einander nicht annehmen in der Ehe und in der Gemeinde, sondern uns ablehnen. Die Unterschiedlichkeit wird zu einer Gefahr vielleicht, zu etwas Mühsamem. Oder dass wir uns in der Ehe und in der Gemeinde nicht dem anderen unterordnen, dass wir dem anderen nicht dienen. Und das Bild ist, ich habe dieses Bild genommen, ist etwas makaber. aber ich bin in der Vorbereitung auf einen Text nochmals gestoßen aus dem Buch Hesekiel. Eigentlich wäre die Ehe und die Gemeinde nach dem Plan Gottes ein wunderschöner Garten voller Leben, in den die Menschen aus unserer Umgebung kommen können und der Güte Gottes begegnen können. Leider in der ganzen Geschichte ist aus der Ehe und der Gemeinde immer wieder der Tod hervorgegangen. Aus Annahme wurde Ausgrenzung. Ausgrenzung in der Kirche zum Beispiel von anderen Völkern, Nationen oder aus dem Dienen am Nächsten wurde Unterordnung, Erniedrigung. Und so auch in der Ehe ist immer wieder die Gefahr, dass man die Unterschiedlichkeit nicht annimmt, sondern ausgrenzt und bekämpft und dass man sich dem Nächsten in der Ehe nicht, dem Partner nicht unterordnet, sondern ihn versucht zu erniedrigen. Und der Grund, warum das so funktioniert, liegt in unserem Herzen selbst. Ich habe ja gesagt, zwei Dinge wollen unsere Einheit in der Ehe und Gemeinde zerstören. Das allererste kommt aus uns selbst. Das ist so tief in uns angelegt, in unserem Herzen, dass wir nicht umarmen, sondern ausgrenzen, dass wir uns nicht unterordnen, sondern dass wir erniedrigen. Das ist so tief in uns angelegt. Und ich habe dieses Bild genommen, weil mich ein anderer Text aus dem Alten Testament, ein prophetischer Text, bewegt hat, und zwar aus dem Buch Hesekiel. Ich weiß nicht, ich möchte mit diesem Bild dir die Frage stellen, wie sieht im Moment deine Ehe aus? Wo ist in deiner Ehe Leben? Wo ist in deinem Leben im Moment Herausforderung, vielleicht auch so etwas von einem Hauch von Sterben, wo du merkst, hey, das fordert mich jetzt wirklich heraus und ich habe im Moment nicht mehr die Kraft, die Andersartigkeit anzunehmen. Ich möchte sie am liebsten loswerden. Wie sieht das in deiner Ehe aktuell aus? Wie sieht das in unserer Gemeinde aus? Ich möchte dir diese Frage mitgeben, auch in die nächste Woche. Und ich komme jetzt zu diesem Text im Hesekiel-Buch. Hesekiel hat ein Totenfeld gesehen. Hesekiel 37, Vers 1 bis 7. Hesekiel war für die, die ihn nicht kennen, ein Prophet, ein Mann, zu dem hat Gott auf eine übernatürliche Art gesprochen. Er hat Gottes Reden gehört und ein Bild bekommen. Was er hier beschreibt, das hat er als eine Vision gehabt. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision, ein Bild, wie eine Art Traum. Und darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Gebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Was er hier seht, ist dieses Totenfeld. Und der Tod, das Sterben, war so weit fortgeschritten, war schon so weit zurück, dass sich die Knochen auf diesem Feld total verstreut haben. Also die zusammengehörigen Knochen waren nicht einmal mehr nebeneinander. Dieser Tod ist schon so lange eingetreten und so weit fortgeschritten, dass diese Knochen weit verstreut waren auf diesem Feld. Was er gesehen hat, war das Volk Israel, die Gemeinde, der Leib Christi, der eigentlich zusammenhalten sollte, wie dieser Körper. Und er sieht nun, da ist total viel Tod in dieses Volk reingekommen. Und jetzt passiert etwas Wunderbares. Das Erste, was passiert, ist Folgendes. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte, und noch während ich seine Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Und das hat mich bewegt. In dieser Vision vom Hesekiel hat Gott ein Ziel. Er will den Leib Christi sein Volk wiederherstellen. Und das Erste, was er macht, er nimmt diese Knochen, die total verstreut sind, und ordnet sie wieder. Das Erste, was Gott macht, ist Ordnung wiederherstellen. Und das hat mich bewegt in diesem Sinne, dass ich gedacht habe, ist es nicht auch bei uns so, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde? Paulus erarbeitet das ganze Thema, das ich heute bringe, an dem Bild von einem Leib. Die Ehe ist eigentlich ein Leib. Die Gemeinde ist ein Leib. Christus ist unser Haupt und wir sind der Körper. Und wenn Tod in eine Gemeinde kommt, wenn aus der Annahme des Nächsten Ausgrenzung wird, wenn aus der gegenseitigen Unterordnung Unterdrückung wird, ist der erste Schritt zur Wiederbelebung, dass die Ordnung wiederhergestellt wird. Dass zum Beispiel jede einzelne Person in der Gemeinde sich ganz neu Christus unterordnet und sagt, du, Jesus, bist das Haupt. Du bist mein Herr, mein Chef. Ich ordne mich dir unter, deinen guten Ordnungen und deinen Plan für die Gemeinde. Die Wiederherstellung von Gemeinde fängt damit an, dass man sich unter Gott und seine guten Ordnungen wieder neu stellt und sagt, ja, ich will anfangen, mich wieder dem Nächsten zu unterordnen. Gemeinde kann nur dann wirklich leben, wenn jeder sich dem Nächsten unterordnet. Und diese Wiederherstellung sagt, ja, ich will dieses Prinzip wieder leben in meinem Leben. Ich will nicht dominieren und beherrschen, ich will mich unterordnen. Ich will nicht ausgrenzen, sondern ich will umarmen. Ich will annehmen. Das ist das Erste, was in diesem prophetischen Bild im Hesekiel passiert. Doch selbst wenn man in der Gemeinde alles nach den Ordnungen ausführt, nach Paragraph, heißt das noch nicht, dass da wirklich Leben ist. Das Zweite, was passiert in dieser Vision, ist Folgendes. Kapitel 37, Vers 9 bis 10. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, rufe den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen, komm Lebensgeist aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diesen toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte, da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper, sie wurden lebendig und standen auf. Ich weiß nicht, wie im Moment deine Ehe gerade steht, ob danach alles in rechter Ordnung ist, wie es auch um unsere Gemeinde steht. Was wir immer wieder brauchen in diesem Belebungs-, in diesem Wiederbelebungsprozess, was du für deine Ehe brauchst, ist der Geist Gottes, der in deine Ehe hineinkommt. Und bei diesem zweiten Punkt sind wir mitten im Zentrum vom Epheserbrief. Er sagt nämlich im Kapitel 5, Vers 18 und immer wieder durch den ganzen Brief, dass es auf den Heiligen Geist ankommt. Gottes Kraft. Nur durch die Kraft Gottes werden wir fähig werden, die Unterschiedlichkeit des anderen in unserer Gemeinde anzunehmen. Nur durch die Kraft Gottes werden wir fähig werden, dass uns die Unterschiedlichkeit des anderen nicht zur Bedrohung oder zum Stress wird, sondern dass wir darin etwas Wunderbares und Einzigartiges erkennen können. Dass wir darin einen Teil von der Ebenbildlichkeit Gottes erkennen können, die uns fehlt. Das ist nur möglich durch die Kraft Gottes, durch seinen Heiligen Geist. Und ebenso die Unterordnung ist nur möglich, durch die Kraft Gottes. Unser natürliches Herz strebt in die andere Richtung, uns zu erheben und den anderen niederzudrücken. Und der Heilige Geist bewirkt, dass wir uns einander unterordnen. Und genau das wird in dieser Hesekiel-Vision deutlich. Für eine lebendige Ehe und eine lebendige Gemeinde brauchen wir die Kraft Gottes. Und was als Drittes passiert, ist, diese Menschen, diesen Aufgestammten und heißt es dann im Vers 10, sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Er verwendet das Bild von der Armee. Das gleiche Bild, und jetzt komme ich auf den äußeren Teil. Ich habe ja am Anfang gesagt, in dieser die Einheit ist von innen heraus bedroht. Das ist das, was ich jetzt gesagt habe. Durch die Sünde in uns selbst wird aus Umarmung Ausgrenzung. Durch die Sünde in uns selbst wird aus Unterordnung Unterdrückung. Und jetzt kommt er im letzten Kapitel auf die Bedrohung von außen zu sprechen, im Epheserbrief. Nämlich im letzten Kapitel führt Gott die Waffenrüstung ein. Und in der Waffenrüstung, da wird ein Soldat beschrieben. Wieder dieses Bild von einem Leib, das er schon den ganzen Brief verwendet hat. Mann und Frau sind zusammen ein Leib. Die Gemeinde ist zusammen ein Leib. Und jetzt kommt er auf diesen Leib zu sprechen und sagt, die Einheit, die ist nicht nur von innen heraus herausgefordert, sondern auch von außen durch die Angriffe in der unsichtbaren Welt. Und deshalb brauchen wir die Waffenrüstung Gottes, damit diese Einheit in unserer Ehe und die Einheit in unserer Gemeinde nicht zerstört wird. Wir gehen jetzt dann in ein Lied. In diesem Lied geht es darum, dass Gott aus Totem wieder Lebendiges machen kann. Und ich möchte dich einladen, in diesem Lied in der Stille deine Beziehungen, deine Ehe und auch deine Situation in der Gemeinde einfach Gott hinzulegen und zu fragen, wie sieht es in meiner Ehe und Gemeinde aus? Wo ist vielleicht etwas am Sterben? Wo braucht es Wiederbelebung in meiner Ehe? Wo braucht es Wiederbelebung für mich, damit ich meinen Ort, meinen Platz in der Gemeinde finden kann? In diesem Lied heißt es, dass Gott aus Totem Lebendiges machen kann. Das ist genau das, was Hesekiel in dieser Vision vor dem inneren Auge hat und was auch Paulus in diesem Epheserbrief zeigt. Gott will aus Totem Lebendiges machen. Welches ist dein Schritt? Vielleicht ist dein Schritt der erste in dieser Hesekiel-Vision, dass du neu die Ordnungen Gottes für dein Leben akzeptierst. Dich vielleicht zum wiederholten, zum ersten Mal ganz neu Gott unterordnest und sagst, deine Ordnungen sind gut. Ich will in deinen Ordnungen laufen für meine Ehe, für mich und meinen Platz in dieser Gemeinde. Du, Jesus, bist das Haupt und ich ordne mich dir unter mit allem, was ich mache und tue. Vielleicht bist du an diesem Punkt und sagst, ich brauche ganz neu, dass der Heilige Geist mich erfüllt, Leben einhaucht, meine Ehe, für mich und meinen Platz in meiner Gemeinde. Vielleicht bist du an dieser Stelle. Du merkst, du bist bereit, deine Ehe, die funktioniert und du hast einen Platz in der Gemeinde. Aber du merkst, dass auch Anfechtungen von außen kommen. Da möchte ich dich ermutigen, lies dieses 6. Kapitel im Epheserbrief, wo es um diese Waffenrüstung geht. Und siehe sie ganz neu an. Wunderbare, kräftige Waffen, die Gott uns gegeben hat für deine Ehe, für uns als Gemeinde. Gottes Vision und Ziel in diesem Brief und mein Anliegen für heute Morgen ist, dass diese Einheit gestärkt werden kann. Dass wir als Einheit miteinander unterwegs sind, sowohl als Ehepaare, aber auch als Gemeinde, dass wir diesen Auftrag ausführen können in dieser Welt. Die Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus zu verbreiten. Ich möchte beten und dann steigen wir ein in dieses Lied. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen und du siehst unsere Herzen. Du siehst, wie das in uns angelegt ist, dass wir diese Einheit zerstören. In unseren Beziehungen, in der Ehe und der Gemeinde, aber auch in Freundschaften. Danke, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass unser natürliches Bestreben auszugrenzen und zu unterdrücken erneuert wird. Dass wir zu Männern und Frauen werden, die sich dir unterordnen und den Nächsten. Verändere du unser Herz, unser sündiges, gefallenes Bestreben in uns. Danke, dass du auch kommst in den nächsten Wochen und Monaten und unsere Ehen, aber auch unsere Gemeinde schützt durch die Waffen deiner Waffenrüstung. Ich bete, Jesus, für Einheit in den Ehen. Ich bete für Einheit auch in unserer Gemeinde, dass wir diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, auf dich zu weisen, ausführen können. Amen.